Welcome to the Behind the Athletes podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Behind the Athletes Podcast. Ich bin heute hier im wunderschönen Schloss Elmau mit Patricia Thielemann, eine der bekanntesten Yoga-Meisterinnen und Unternehmerinnen in Deutschland, Mutter und mit einer unglaublich spannenden Vita gesegnet. Und deswegen, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind, Patricia.
Ich freue mich auch.
Patricia, ich würde am liebsten direkt zu Spirit Yoga, deinem Unternehmen, springen und direkt rein, aber es erfahrungsgemäß macht Sinn, im Urschleim zu beginnen. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie kamst du zum Yoga? Du bist ursprünglich Schauspielerin.
Ja, ich bin ursprünglich Schauspielerin gewesen und bin in den 90er Jahren nach Amerika dafür gegangen und das hat auch ganz gut funktioniert. Also gerade wenn man so als große blonde Frau nach Hollywood geht, gibt es eigentlich immer dann doch so Klischee-Rollen wie Hildegard die Kampfschwimmerin oder die böse Krankenschwester, die die Todesspritze setzt. Und das hat aber irgendwann dann dazu geführt, dass ich so einen gewissen Leidensdruck bekommen habe und gedacht habe, okay, das kann jetzt nicht dein Claim to Fame im Leben sein, diese klischeehaften Rollen in Drittklassenserien zu spielen. Und dadurch hat sich relativ früh so eine Sinnkrise herausgebildet.
Wie alt warst du da?
Da war ich in meinen frühen 30ern. Ja. Und dann habe ich deswegen viel Yoga geübt, hatte ich vorher schon. Ich bin aus Hamburg, ich habe auch in Hamburg vorher schon Yoga praktiziert, weil ich so Asthma hatte und früher so ein unsicherer, schmallippiger Teenager war.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das mal der Fall war, aber gut.
Und das hat damals eben schon sehr gut getan und eben gerade in Kalifornien, was eben in den 90er Jahren so das Mekka des modernen Yoga war, habe ich eben viel Yoga dort geübt und dann relativ schnell gemerkt, dass das, was ich eigentlich in der Schauspielerei gesucht habe, nämlich so der tieferen Wahrheit, der Essenz auf die Spur zu gehen, dass ich das im Yoga finden kann und weniger in der Schauspielerei. Und dann habe ich mich relativ schnell entschieden, die Schauspielerei an Nagel zu hängen und habe das mit dem Yoga in Kalifornien weiterverfolgt.
Das ist ja unheimlich mutig, ne? Also ich meine, mal in der Zeit auch nach Amerika gehen, das ist ja nicht wie heute, wo gefühlt man lebt in Amerika, aber man ist durch WhatsApp und Internet verbunden. Und dann auch quasi zu sagen, ich mache einen kompletten Shift. Ja, also hier hören ja viele auch aus dem Businessbereich zu. Wie hast du denn diesen Mut gefunden? Also war es einfach diese Passion schon, die du einfach gespürt hast? Und wie hast du den Mut gehabt, dich da auch der zu folgen?
Naja, also so damals war das tatsächlich eine Mutfrage, weil ich in das andere auch wirklich viel rein investiert hatte und eben auch an vielen guten Theatern vorher in Deutschland gespielt habe und eine gute Schauspielschule besucht hatte und so. Und dann auf einmal nach wirklich 10, 12 Jahren in einen Beruf rein investieren, zu sagen, ich lasse das, ich sehe das als gescheitert an. Das ist natürlich tatsächlich eine Mutfrage, das eigene Scheitern zu akzeptieren und dann nicht sich das irgendwie schön zu reden und zu sagen, okay, dann begebe ich mich auf diesen neuen Weg ganz von Anfang an. Das war definitiv eine Mutfrage. Also vor allem eben das eigene Scheitern einzugestehen und zu sagen, okay, jetzt nochmal von vorn.
Aber das hört sich für mich auch in einer, du hast das gemacht aus einer Stärke irgendwo auch sozusagen. Du nimmst ja auch immer die Begriffe Mut und Zumutung. Also es war wahrscheinlich für dich auch eine gewisse Zumutung, das jetzt zu ändern.
Unbedingt. Und ich habe eben im Yoga was für mich gespürt, entdeckt, was mir Kraft gegeben hat und wo ich gemerkt habe, dass man mit Yoga Menschen aufrichten kann, dass man ihnen dazu verhelfen kann, wieder Rückgrat zu entwickeln und ihren Horizont zu erweitern. Und also ich habe einfach gemerkt, was das für einen Impact haben kann und habe das am eigenen Leibe gespürt, aber habe eben auch gemerkt, dass das was ist, was ich sehr gerne an andere Menschen weitergeben möchte, weil es eben Unterschied macht. Es ist sinnstiftend und gut und das hat mich dann letztendlich bewogen, den Schritt zu gehen.
Ja, also ich kenne auch ja sehr viele im Businessbereich, die auch sagen, Mensch, ich würde eigentlich gerne mal was anderes machen, vielleicht will ich gerne Kinderärztin werden, aber dieser Schritt, man kennt das ja aus dem Privaten, der ist so schwer, weil man sagt, Mensch, ich habe jetzt schon so viel investiert in das eine, und im Businessbereich nennt man das ja sogenannte Sunk-Costs. Das eigentlich soll man nämlich Entscheidungen treffen, ohne zu gucken, was habe ich mal investiert, sondern nach vorne schauend. Und das hast du gemacht, und ich würde mal als Zwischenfazit ziehen, Folge deiner Leidenschaft, und ich glaube, damit hast du viel Erfolg gehabt.
Ja, das ist definitiv so. Und dann habe ich Spirit Yoga in Berlin aufgebaut. 2004 habe ich mein erstes Studio in Berlin am Hackischen Markt eröffnet. Und da war das eben noch eine ganz andere Zeit. Das war so das erste moderne Yoga-Studio, was in Berlin eröffnet hat oder überhaupt in Deutschland so. Und da kam da eben wirklich halb Berlin hin, also von Politikern über Schauspielern, über Medienanwälten, und alle tummelten sich in diesem Studio am Hackischen Markt, dass die Leute da bis vor die Toilettentüren lagen und ihre pinken Matten ausrollten, und das war schon sehr besonders.
Ja, und aber die sind ja alle Schauspieler und Politiker, alle in tollen Positionen, also die brauchten eigentlich gar kein Yoga, weil denen geht's ja so gut, ne? Denen geht's ja allen tipptopp super.
Ja, ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass das damals auch so war, dass das eher ein Lifestyle-Thema war, dass die das kannten aus anderen Ländern, und in Berlin oder in Deutschland gab es das eben noch nicht so, und da wollte jeder erstmal auch dazugehören, weil das war so die Zeit, wo man gesagt hat, Sting macht Yoga, Madonna und Gwyneth Paltrow machen Yoga, und in Deutschland eben nun auch jeder, und es war einfach neu, und da war eine tolle Energie drin. Und das war auch zu einer Zeit, wo Berlin noch in so einer Aufbruchsstimmung war, wo eben ganz viele Leute, die in Berlin was bewegen wollten, sich eben auch bei Spirit Yoga bewegt haben. Und insofern kam da ganz viel Energie zusammen, die das Ganze ins Rollen gebracht hat.
Ja, und ich glaube, du als Person stehst halt unheimlich auch dafür. Du hast einen eigenen Stil entwickelt, auch mit Spirit Yoga. Da würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen von hören auch. Und eben das eine ist ja irgendwie die Idee zu haben. Das andere ist den Mut zu haben, diese Idee wirklich umzusetzen und dann das auch so weiterentwickeln. Weil es ging ja dann rasant weiter. Es blieb ja nicht bei einem Studio. Und also ich bin jetzt ja auch schon knapp 20 Jahre in Berlin, und also Spirit Yoga ist da die Institution, und du bist, sagt man, der Guru, die Guru, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall als Yogameisterin ein Guru für dieses Thema. Wie ging es dann weiter? Also du hast dann auch quasi expandiert, ne?
Ja, ich habe relativ schnell ein zweites Studio in Charlottenburg aufgemacht, dann noch ein drittes in Zehlendorf. Und dann, und das ist aber, glaube ich, das viel Wichtigere, war, dass ich die Methode nochmal auf den Prüfstand gestellt habe, weil das, was ich aus Amerika kannte, das ist eigentlich nicht eins zu eins übertragbar für uns hier in Deutschland, weil in Amerika, das ist sehr, sehr energiegeladen und amazing und laut, wie vieles eben in Amerika auch sehr werbig. Und dann wurde mir klar, in Deutschland, okay, da rasen Menschen in ein Burnout, die Hälfte der Leute hat einen Bandscheibenvorfall oder ein Knieproblem. Es gibt auch vieles, was irgendwie dunkel ist, den Leuten geht der Lebensmut aus, und dass diese Methode nochmal überarbeitet werden will. Und da stellte sich eben wirklich die Frage, was trägt denn wirklich? Was ist physiologisch fundiert und sinnvoll? Und welche Sprache braucht es? Welchen Rhythmus? Welchen Rahmen? Damit das, was wir dort mit Yoga tun, tatsächlich auch Impact hat. Und insofern war diese innere Arbeit, nochmal die Methode ausreifen zu lassen und eben nicht nur drei Studios zu führen, sondern dem eine eigene Handschrift zu geben, das war das, was letztendlich auch zum Erfolg geführt hat.
Und dafür pilgern die Leute aus ganz Deutschland zu dir. Oder wie diese Woche nach Elmau. Wir sind hier im Retreat, das habt ihr genannt, was in Krisen trägt. Das machst du zusammen mit dem Professor Bord, und der für den Meditationsteil da verantwortlich ist, und du für den Yoga-Teil. Wie kamt ihr auf dieses Thema? Wie kam das, und was wollt ihr mit diesem Retreat erreichen?
Naja, das Thema, denke ich, das liegt in der Luft, ja, dass es im Moment ganz vielen Menschen so geht, dass es überall kracht, nicht nur im Außen politisch, sondern eben auch im eigenen Leben. Und weil das so Thema ist, haben wir uns gefragt, wie kann das, was wir tun, da hilfreich und gut sein? Und mir ist es im Leben auch oft genug widerfahren, dass ich größere Krisen meistern musste. Und insofern konnte ich auch meine eigene Lebenserfahrung und eben nicht nur das, was ich über Yoga weiß, hier einbringen, sondern eben auch das, was für mich in schweren Zeiten getragen hat, mir Halt gegeben hat, neuen Zuversicht. Und insofern ist das eine gute Mischung, auch diese spirituelle Dimension auch nochmal mit einfließen zu lassen. Weil was mich immer schon so im Yoga gestört hat, weil ich doch auch so einen recht gut ausgeprägten Bullshit-Detektor habe, ist, dass ich mich immer, es hat immer so ein Unbehagen in mir ausgelöst, wenn ich so in Yoga-Klassen kam, wo alle dann irgendwie Hare Krishna gesungen haben und Malerketten getragen haben. Und nicht, dass ich das grundsätzlich ablehne, aber ich habe mich in solchen Situationen oft gefragt, bin ich das wirklich? Mit einem christlichen Background singe ich jetzt hier Hare Krishna? Also ist das nicht was, was irgendwie übergestülpt ist, nur weil alle sagen, wenn Yoga mit Spiritualität in Verbindung gebracht wird, dann braucht es diesen indischen Kontext. Gibt es da nicht irgendwas, was eine universelle Gültigkeit hat, wo vielleicht jeder seinen eigenen Zugang zu finden muss, dass man Yoga nicht abflachen muss, dass es ein reines Fitnesstraining ist, wie Bauch, Beine, Po, aber dass wir eben hier in Europa auch die Möglichkeit haben, mit dem, wo wir herkommen, einen Zugang zu dem zu finden, was über das Körperliche und vielleicht auch über das Mentale hinausweist. Und da war das natürlich sehr interessant, diesen Austausch mit Professor Bord zu finden, der ja Jesuit ist. Und ich selbst habe irgendwann noch mal über mehrere Jahre eine Weiterbildung zur geistlichen Begleiterin bei der evangelischen Kirche absolviert. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich jetzt Yoga auf einmal einen christlichen Stempel aufdrücken wollte, sondern weil es mir ein ganz starkes Anliegen ist, zu schauen, wie kann ich auf meine Art und Weise eben auch diese spirituelle Dimension mit einfließen zu lassen, indem ich Räume schaffe, in denen die Menschen eben zu diesem heiligen Grund hinfinden können. Und das passiert eben gewöhnlich nicht durch kluge Worte, sondern dadurch, dass man Erfahrungsräume schafft. Und insofern war dieser Austausch durch diese Weiterbildung bei der Kirche sehr wertvoll, um zu sehen, wie kriege ich das übertragen in ein säkulares Setting und wie kann das trotzdem aber den Menschen zu seiner Essenz führen?
Ja. Ja, unheimlich inspirierend. Wir hatten ja ein bisschen gelacht im letzten Jahr, als ich einen Retreat bei dir gemacht habe und nur auf Druck meiner Frau gekommen bin, weil ich natürlich eigentlich lieber einen Marathon gelaufen wäre oder ins Tenniscamp gefahren wäre. Aber ja, wir sind hier ja bei Behind the Athletes und haben immer Gesprächspartner aus verschiedenen Sportarten und wir haben ja ein bisschen geschmunzelt, ist Yoga jetzt eine Sportart oder nicht? Yoga ist eigentlich was, was noch ein bisschen darüber liegt, weil man kann es ja für viele Bereiche anwenden. Wir kommen gleich noch zum Thema Sport, wie das auch im Spitzensport angewendet wird. Du wendest das aber in verschiedenen Formaten auch in der Businesswelt an. Da gibt es Kooperationen mit der Dorin-Gruppe zum Beispiel. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen auch ausholen, wie du die Welten da verbindest. Wir waren jetzt im Geistlichen, Körperlichen und ja.
Ja, also ja, ich habe eben eine Kooperation mit der Dorint-Kette, wo ich aus deren unterschiedlichen Hotels verschiedene Mitarbeiter, die dafür ausgesucht worden sind, so aus den HR-Abteilungen oder aus Management, dass ich denen eine Weiterbildung biete, wo sie nicht nur dann Yoga zurück in das jeweilige Hotel tragen, sondern eben diesen guten Geist, der im Yoga kultiviert wird, dass es da ganz stark darum geht, sich auf die Werte zu besinnen, präsent zu werden, mit Spannung umgehen zu lernen. Und das ist natürlich enorm wertvoll, dass es also nicht nur darum geht, jetzt Sonnengrüße mit den Mitarbeitern danach machen zu können, das können die auch, sondern es geht eben darum, diesen guten Spirit ins Unternehmen zu tragen. Und gerade in Zeiten, wo es nicht einfacher wird, ist es natürlich enorm wichtig, dass das Ganze getragen ist durch einen guten, wohlwollend, wertschätzenden Geist und auch durch eine Kraft, die aus der Mitte kommt. Und das lernen die dort und das ist sehr berührend zu sehen, wie die so als Hoffnungsträger in ihre einzelnen Häuser zurückgehen und eben da jeweils ein Licht hineintragen. Und das macht schon einen Unterschied, das zu haben. Und das ist nochmal was anderes als so ein Feel-Good-Manager oder so. Das ist eben was Essentielles, was den Spirit im Unternehmen, das Leuchten, die Kraft am Leben erhält oder wieder mehr hervorholt. Und insofern ist das eine ganz sinnstiftende, tolle Aufgabe.
Hast du da noch ein, zwei Beispiele vielleicht konkret von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin, wo du sagst, die hat jetzt eine ganz andere Rolle im Unternehmen gefunden oder?
Ich habe ein anderes interessantes Beispiel. Ich habe eine Richterin, die mir spontan gerade einfällt, die lange zu Spirit schon kommt und auch Weiterbildung absolviert hat. Und die habe ich irgendwann dann mal gefragt, weil die sich auch mit den Übungen schwer getan hat und eben auch nicht mehr jung ist. Und habe gesagt, warum machst du das? Was suchst du für dich im Yoga? Und dann hat sie zu mir gesagt, puh, weißt du, ich habe jetzt über 30 Jahre Menschen in meinem Leben verurteilt. Und wenn ich jetzt so schaue, mir bleiben gar nicht mehr so viele Jahre, um Menschen endlich zu befähigen. Und da möchte ich mein Leben reingeben. Ich möchte den Menschen Rückendeckung geben und sie beflügeln, befähigen. Und ja, das fand ich enorm überzeugend. Und das ist auch, glaube ich, das, was eben so in diese Unternehmen getragen wird, dass diese Art, wie gibt man Rückendeckung, wie ist man da und eben nicht so in dem Sinne von, yay, wir denken alle positiv, sondern wie findet man wirklich in eine gute innere Kraft und trägt diesen freundlich wertschätzenden Geist in die Welt hinaus und so. Und ich finde, wenn so viel Druck auf allem liegt, ist das ja häufig das, was als allererstes verloren geht. Das kennen wir ja von uns selber und ich kenne es auch. Also ich bin ja nun auch nicht, dass ich über den Dingen schwebe, wenn bei mir viel los ist und irgendwie von Steuerprüfung und Kinder krank und alles gleichzeitig, dann merke ich auch, dass ich gegen die Zeit laufe und versuche irgendwie zu überleben in alledem, dem allem irgendwie noch so halbwegs gerecht zu werden. Aber das hat ja gar nichts mehr von Erleben und Gestalten und sinnstiftendem Handeln. Und darum geht's doch letztendlich, gerade auch wenn wir Unternehmen führen, dann wollen wir doch auch, dass die aufblühen und dass daraus etwas entsteht, was einen hohen Wert hat. Und das kann natürlich nur gehen, wenn man nicht ständig gegen die Zeit läuft und sich da einen abwurstelt, sondern wenn man wirklich in seiner Kraft ist.
Ja, absolut. Das ist ja auch, finde ich, das Spannende am Yoga. Das ist das Einzige, was ich kenne, was körperlich ist, wo man nicht in den Wettbewerb geht. Und ich kenne das ja von mir. Ich bin ein typischer Mann, sehr ungelenk, auch sicherlich nicht der spirituellste Kerl auf der Welt. Und am Anfang saß ich in den Yoga-Klassen drin und habe eigentlich immer nur geguckt, wie macht's der rechts, wie macht's der links und war so in so einem Wettbewerb mit mir selber. Und das finde ich ist sozusagen genau wie du sagst, man ist eigentlich die ganze Zeit in seinem Leben schon in so einem, überall entsteht Druck. Und ich glaube, wenn man da über Yoga und Meditation einen Weg findet, um wirklich bei sich selber zu sein, und ich glaube, wir alle, die hier zuhören, ich glaube, das gilt für 100%, versuchen und kennen diesen Impuls, ich nehme mein Handy raus und versuche mal 2 Minuten Ruhe zu haben und mache irgendeinen Schrott auf meinem Handy. Aber wir werden auch alle die Erfahrung gemacht haben, das ist eigentlich kontraproduktiv, weil das bringt überhaupt nichts, weil dieser weitere Impuls nur noch mehr Druck macht und man muss eine Entscheidung machen, like ich das jetzt, like ich das nicht, mache ich das jetzt, mache ich die App auf, mache ich die App nicht auf. Und ich finde, Yoga ist da einer der großen Rückzugsorte im Druck.
Ja, die Sache mit dem Handy ist ja auch die, dass wir so einer ständigen Aufmerksamkeitsökonomie unterliegen. Überall ruft es, blinkt es, kauf mich, nimm mich. Und dadurch kommen wir natürlich nie so wirklich bei uns an, bei unserer Kreativität, unserer Kraft und da eben zu sagen, stopp, jetzt schaffe ich mir mal eine Auszeit, einen Raum, in dem ich wirklich wieder ins Gespür mit mir selber komme, das ist in dieser Zeit, wo so viel von außen gezogen und gezerrt wird, enorm wichtig.
Ja, genau. Also alle schön merken, bisschen weniger Handy, nur bei Spirit Yoga und Behind the Athletes, immer wenn da was kommt, im Feed da natürlich draufklicken. Patricia, ich habe viele Sportler hier im Podcast, Spitzensportler, die natürlich alle von sehr viel Druck berichten. Yoga spielt mehr und mehr eine Rolle im Spitzensport. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Wo hast du das schon gesehen? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Oder auch Yoga-Kollegen von dir im Prinzip?
Ja, also wer das sehr erfolgreich gemacht hat, ist mein Kollege Patrick Broom in München, wunderbarer Yoga-Lehrer.
Nationalmannschaft.
Der, ja. Genau, der hat die Fußball-Nationalmannschaft lange trainiert und darüber gibt es auch ein Buch und das ist wirklich ein tolles Beispiel, wie Yoga eben auch unter Sportlern äußerst sinnvoll sein kann. Und ich habe es mit Einzelsportlern oft erlebt, dass die so in diesem Druck gefangen waren, in diesem Höchstleistung bringen müssen, dass die sich in dem verkrampft haben. Und das ist genauso vergleichbar auch wieder wie in der für Manager, dass wenn man nur noch diesem Leistungsdruck unterliegt, dann geht einem die Kreativität und der Raum flöten. Und durch Yoga lernt man eben ein Stück Abstand zu gewinnen, also nicht zu kämpfen oder zu fliehen, sondern einen gesunden Abstand zu gewinnen, um wieder mehr Handlungsspielraum zu haben. Oder was ein ganz gutes Bild ist, so wie der Tänzer in die Knie gehen muss, um hoch in die Luft springen zu können, so ist das bei uns auch. Wenn wir ständig nur eng im ich muss leisten, ich muss schaffen, ich muss den Rest da auch noch rauspressen, dann kann da irgendwann nichts mehr kommen. Das heißt, wir müssen irgendwo auch wieder einen Schritt zurückgehen, um dann mit einer größeren Souveränität und Klarheit wieder in die Kraft reinzukommen. Und ich glaube, diesen inneren Raum, den kann Yoga eben und Meditation den Menschen erschließen. Und das ist auch sehr wertvoll im Spitzensport.
Also würdest du schon sagen, auf dem Sport übertragen, Yoga kann Siegen helfen sozusagen?
Unbedingt, aber man muss eben, das ist ein bisschen gefährlich. Also das ist so, davon bin ich überzeugt, dass man das, was man tut, noch klarer und auch am Ende noch zielgerichteter, fokussierter ausführen kann. Aber man darf halt in der Praxis selber nicht immer an dieses, ich mache das jetzt, um noch besser zu werden, weil dann trägt man den Druck in die Sache rein. Das heißt, wenn man sich drauf einlässt, muss man sich für diesen Zeitraum erstmal auch ein Stück frei machen, um eben wieder zu sehen, was ist links und rechts von diesem Tunnelblick, damit man einfach innerlich mehr Weite, mehr Raum kriegt, um dann daraus mit geballter Kraft wieder nach vorne zu gehen.
Vielleicht dazu noch eine Frage. Wenn wir bei der Nationalmannschaft bleiben, ich glaube, das fing ja schon früh an, dass die und das ist ja auch ein Beispiel, das ist schon sehr funktionierend zu scheint, weil das macht die deutsche Nationalmannschaft über die verschiedenen Bundestrainer hinweg. Das hat ja nicht mal einer Bundestrainer mal gemacht, sondern das machen die seit 15 Jahren auch jetzt schon oder 10 oder ich weiß nicht wie lange. Jetzt ist die Frage sozusagen, Yoga hat ja immer gerade unter Männern so ein bisschen das Image, also Jens Lehmann sagte damals, Yoga macht doch weich, sozusagen. Ich bin Torwart, ich muss Spannung haben. Was würdest du dem entgegnen?
Ja, das ist ein Trugschluss. Also genauso wie Männer ja oft sagen, also dafür bin ich nicht gelenkig genug. Als ginge es darum, die Beine hinterm Kopf zu verknoten, wie im Cirque du Soleil. Also es geht darum, mit Spannung, die man hat, souveräner, besser umgehen zu können, weil wir alle haben Spannungen im Leben. Einmal natürlich die physischen Spannungen, dass eine Enge im Körper ist, aber eben auch so die Spannung, die man im Leben aushalten muss. Und dass es eben nicht darum geht, zu sagen, so ich gehe jetzt hier mal in eine Parallelwelt und mache mal ein bisschen Shanti-Shanti und Wellnessprogramm. Nee, man lernt durch Yoga und Meditation, zumindest in der Form, wie ich Yoga lehre, mit diesen Spannungen anders umzugehen, also die auch aushalten zu lernen, aber ohne, dass wir uns dabei bis zum Get-Go verkrampfen und irgendwann die Sicherung durchbrennt, sondern eben so, dass wir das tolerieren lernen, dadurch resilienter werden, aber eben auch durch dieses Abstand gewinnen, geschickte neue Wege einschlagen, und das kann man alles durch die Übung lernen, dass wir mit einer größeren Souveränität die Spannung, die so im Leben da sind, halten können. Und darum geht's letztendlich. Und deswegen finde ich, ist das durchaus auch ein Männerthema.
Ja. Aber braucht es vielleicht ein anderes Image? Ich kann das als Beispiel von mir sagen, wenn ich sage, ich fahre zum Yoga-Retreat, sage ich mal, sind die meine Mitmenschen so politisch korrekt, dass ich jetzt vielleicht maximalen Augenrollen ernte. Wenn ich sage, ich laufe den Boston-Marathon, sagen alle, wow, du bist ja der coolste Typ auf Erden. Ist das ein Image-Thema oder ist das einfach Unwissenheit?
Ich denke, ja, das ist beides. Also wenn man so guckt, das ärgert mich auch immer so, wie Yoga in den Medien porträtiert wird, dass es ja ganz oft ist so, das, was, weiß ich nicht, vor 20 Jahren das Playmate war, ist jetzt irgendwie die biegsame Yogini, die super clean gedetoxed eben in irgendwelchen Leopardenhosen ein Bein hinter dem Kopf hat und lassiv freundlich in die Kamera lächelt. Und das ist für die meisten Leute Yoga. Und dass es in der Werbung so verbraten wird, alles, was irgendwie in Balance sein soll, wird mit diesen Bildern bespielt. Und dadurch geht natürlich, gerade auch weil Yoga so wahnsinnig populär geworden ist, geht das, was aber auch dahinter stehen kann, das geht eben wirklich verloren. Also insofern ist es ein Imageproblem und es braucht auch die Aufklärung. Und dafür sitzen wir ja hier, genau, dass man eben auch vermitteln kann, um was es wirklich geht.
Genau, also ich beschäftige mich ja viel mit Spitzensportlern und wie man Spitzenleistungen auch erreicht. Und da ist mir auch eben aufgefallen, dass Yoga bei vielen großen Sportkarrieren, gerade wenn die lange dauert, eine Riesenrolle spielt. Also es gibt Tom Brady im American Football, das ist der erfolgreichste Footballspieler aller Zeiten. Der ist aber auch so erfolgreich gewesen, weil er eine der längsten Karrieren hatte. Und es gibt die TB12 Method und da sind viele Elemente, also Tom Brady 12 war seine Nummer, und da gibt's viele Elemente aus dem Yoga, weil eben viele seiner Peers haben alle jahrelang vorher aufgehört oder waren zwischendurch immer wieder verletzt, weil sie eben genau das nicht hatten. Wir hatten hier einen Sportler, den Jan Rosenthal, im Podcast vor einigen Wochen, der hat auch gesagt, immer wenn er diese Spannung nicht mehr lösen konnte, kam eine Verletzung. So, ja. Novak Djokovic, es gibt ja die drei großen Tennisspieler, Nadal, Djokovic und Federer. Und Novak Djokovic wird der erfolgreichste von den dreien sein, auch wenn es immer alle denken, das ist Federer, aber nein. Warum? Weil er von denen am längsten spielen kann. Und er ist, glaube ich, ein Jahr älter als Nadal. Und Nadal ist mein Favorit, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Der spielt seit 10 Jahren nur mit Schmerzen, nur über Kraft, viel über Spannung. Und Novak Djokovic zum Beispiel ist auch sozusagen vielleicht manchmal, sagt man, auch ein bisschen zu spirituell unterwegs oder hat sehr auch extreme Ansichten. In Corona gab es da ein paar Themen, aber der ist sehr stark auf dieses ganze Yoga-Thema. Und das führt dazu, dass er bis heute noch mit den jungen Hüpfern quasi konkurrieren kann, während Roger Federer schon seine Karriere beendet hat, ein bisschen älter, aber Rafael Nadal auch nur noch irgendwie jedes 10. Turnier spielen kann, weil er sonst irgendwie seinen Körper auseinanderfällt. Und ich glaube, diese Beispiele muss man auch stärker bringen, weil da sagt ja jeder Mann sofort, okay, ja, wie Tom Brady oder wie Novak Djokovic will ich auch sein, ne?
Unbedingt. Und das eine ist eben das Mentaltraining, was da drin ist. Und das andere, wofür das natürlich auch gut ist, ist, dass ja im Sport einseitige körperliche Belastungen die ganze Zeit gemacht werden. Und damit man in der Kraft bleibt, ist es eben auch wichtig, dem Nervensystem auch andere Bewegungen anzubieten. Also eine hohe Flexibilität, nicht jetzt im Sinne von verknoten, sondern einfach durch unterschiedliche Angebote, damit man auch schnell bleibt, weil sonst betritt man immer die eingefahrenen gleichen Pfade. Und durch Yoga hast du eben nochmal ganz andere Bewegungsformen drin und auch ein sehr breites Angebot und kannst dadurch auch wieder Ausgleich schaffen zu dem, was vielleicht in eine Überlastung gerutscht ist durch zu viel Tennistraining.
Okay, also ich halte mal fest, bei jeder Midlife-Crisis, wann sie auch immer kommen mag, einmal überlegen, ob es wirklich der Marathon sein muss oder vielleicht mal in ein Jahr dem Yoga widmen und gucken, wie es läuft. Wir haben jetzt viel über den Körper gesprochen. Welche Bedeutung, ein bisschen schon über Emotionen, aber welche Bedeutung hat denn Yoga auch im Umgang mit Emotionen für dich?
Also man kann durch Yoga eben auch lernen, dass wir nicht von unseren Emotionen, die da so sind, komplett überflutet, übermannt werden müssen, sondern wir haben die Möglichkeit, durch das in den Körper hineinspüren, auch Abstand zu gewinnen, dass wir eben nicht mit dem, was uns so im Leben widerfährt, das führt ja dann oft dazu, dass wir von unserem Kopfkino oder von unseren Gefühlen übermannt werden. Und wenn wir uns wieder in unserem Körper gründen und die Kraft im Körper mehr spüren, können wir dadurch ein wunderbares Gegengewicht schaffen. Und das heißt dann nicht, dass wir die Emotionen, die da sind, verleugnen oder hart werden, sondern wir lernen einfach dadurch auch wieder einen guten Abstand zu gewinnen, uns neu zu erden, Boden unter die Füße zu bekommen, wieder die Kraft in unserer Mitte zu finden und dadurch neue Zuversicht. Also es ist ja nichts Neues, dass man über den Körper auch den Geist positiv beeinflussen kann. Das kann man natürlich genauso auch durch Umseejoggen und andere Sportarten tun. Aber im Yoga tut man es vielleicht besonders bewusst, dass du eben auch durch die Langsamkeit, die Yoga so mit sich bringt, genau hineinspüren kann, wo ist eine Spannung in meinem Körper, wie kann ich gezielt meine Beckenboden, meine Zentrumsmuskulatur stärken, um wieder einen tieferen Halt zu gewinnen. Und insofern können Menschen sich durch Yoga wieder aufrichten. Und das ist was, was in Lebenskrisen eben äußerst relevant ist, aber auch eben im ganz normalen, im täglichen Leben. Und so wie eben der Körper den Geist beeinflussen kann, so beeinflusst der Geist auch den Körper. Das heißt, kennen wir ja alle, wenn wir irgendwie die Kellertreppe runtergehen und denken, hoffentlich ist da keine Ratte oder so, dann halten wir den Atem an und verkrampfen uns. Und das kommt dabei ja eigentlich vom Kopf. Und andersrum, wenn wir aber durch bewusstes Atmen, durch bewusste Bewegung wieder anders mit uns umgehen, dann können wir eben auch den einen oder anderen Knoten unseres Gemüts dadurch wieder auflösen.
Du sprichst auch immer von diesem Thema Reiz und Reaktion und was quasi dazwischen liegt. Und wir sind ja in einer sehr überreizten Welt, sofort auf dem Handy, ich kriege eine Nachricht, ich reagiere drauf. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen.
Ja, das ist ja ein wunderbares Zitat von Viktor Frankl. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in dem liegt unsere Freiheit. Und oft ist es eben so, es widerfährt uns irgendwas. Wir fahren irgendwo mit dem Auto und jemand haut einem Fahrradfahrer, haut einem die Faust auf die Kühlerhaube und sofort schießt man gegen und unter Singen schmutziger Lieder und wehrt sich. Und das ist ja ganz viel, so dieses aus dem Affekt, aus dem Frust heraus reagieren. Gerade jetzt, wo so eine Überreizung in der Welt ist, ist es eben besonders gut, sich diesen inneren Freiraumstück zu erschließen. Und das tun wir unter anderem auch durch ein Entschleunigen. Und ich weiß, mir ging es früher so, dass ich gedacht habe, entschleunigen, ach, dann werde ich da irgendwie so besoffen gequatscht und soll da irgendwie langsam durch den Raum schleichen und habe irgendwie den Wert der Sache früher gar nicht erkannt. Und jetzt merke ich, dadurch, dass alles Tempo unterliegt im Leben und ist es so essentiell, um aus diesen Automatismen rauszukommen, das Tempo rauszunehmen, um in der Langsamkeit wieder bewusst zu werden und eben neue Wege einzunehmen. Und dafür müssen wir ein Stück entschleunigen, um aus dem Automatismus rauszukommen. Also insofern ist das eine ganz wertvolle Sache. Es ist immer nur eine Frage dessen, wie wird es vermittelt? Also sitzt da irgend so eine Schlafmütze und macht einatmen, ausatmen und bringt einen so in andere Zustände, oder ist jemand klar und bestimmt und vermittelt einem auf gute Art, um was es dabei eigentlich geht?
Ja, hört sich sehr anpackend an und hört sich sehr konkret an. Ein großes Thema ist auch immer der Unterschied zwischen Anziehung und Antrieb. Du sagst eigentlich immer, die sozusagen, wir kennen uns ja alle, wir sagen, was ist mein Treiber? Ja, also alle sagen, wird man im Jobinterview gefragt, was ist eigentlich dein Treiber? Du sprichst eher, was sind meine Anziehungspunkte? Vielleicht das nochmal, weil ich finde, das spielt eine große Rolle, wenn man jetzt über seine eigene Persönlichkeit nachdenkt, über auch den Mut zu haben, wirklich zu sagen, in welche Richtung will ich denn gehen, und vielleicht auch als Sportler zu sagen, was sind meine nächsten Schritte? Dass man vielleicht wieder dahin kommt, was zieht einen eher an? Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen mit dir.
Ja, dabei geht es um ein sinnstiftendes Leben. Welche Spur möchte ich in diesem Leben hinterlassen? Und auch erstmal für sich selber klar zu kriegen, wo bin ich äußerlich getrieben? Weil ich meine, ich muss irgendjemandem da draußen was beweisen. Und wo ist das eine wirklich intrinsische Motivation? Was will ich eigentlich wirklich? Welchen Impact möchte ich in diese Welt bringen? Und auch dafür braucht es Rückzugsorte, weil das ist ja nicht so schwarz oder weiß, dass man irgendwie sich hinsetzt, 5 Minuten meditiert und dann hat man die Antwort und sagt, das ist ja so ein bisschen schon ineinander verwoben, dass wir ja auch immer äußeren Dingen irgendwo gerecht werden müssen. Aber sich dafür Zeit zu nehmen, um rauszufinden, was man wirklich will, das ist schon wichtig, auch gerade so, wir haben ja wahrscheinlich nur dieses eine Leben und wollen es doch sinnstiftend leben, und da immer mal wieder zurückzutreten und draufzuschauen und sagen, wo stehe ich, wo geht es hin, was ist wirklich, was ist meins, wofür brenne ich, was kann ich, und weil dann kommt auch ganz viel zurück, sonst brennen wir eben aus, wenn wir etwas tun, was nur irgendwas Äußerem gerecht wird, wo es nur um Geld oder um Anerkennung geht. Aber wenn es eine intrinsische gute Motivation ist, dann, und wir für etwas brennen, dann ist eben auch das macht ja dann auch eine große Freude, wenn wir sehen, wie das Pflänzchen anfängt zu wachsen und groß wird. Also so ist es mir mit Spirit Yoga immer gegangen und so geht es mir auch heute noch, dass bei allem Quatsch, den es so im Yoga auch gibt und wo ich schon manchmal denke, oh Mann, das ist so inflationär geworden, überall gibt's Yoga, das ist so wie Sonnenstudios in den 80er Jahren oder Nagelstudios vor 10 Jahren und so. Und trotzdem gibt es aber was, auf das ich mich immer wieder zurückbesinne, weil es schon meine Lebensmission ist, eben Menschen aufzurichten, ihnen sie dabei zu unterstützen, wieder in ihre Kraft zu kommen, in ihr Licht zu treten. Und es gibt für mich nichts Schöneres. Also insofern, wenn ich mich immer wieder auf das Eigentliche zurückbesinne, dann ist es mir auch völlig egal, was da sonst mit dem schief läuft, weil ich muss es ja nicht so machen, ich kann meinen Weg gehen.
Ja, ja. Du bietest ja relativ unterschiedliche Formate an. Also Spirit Yoga ist eine der größten, erfolgreichsten Yogaschulen Europas. Du bist in Deutschland, die kommen aus Europa und Deutschland kommen die Leute zu dir. Was gibt's denn alles für Formate, wie man mit Spirit Yoga auch in Kontakt kommen kann, von A bis Z?
Ja, also wenn man neu mit Yoga beginnt, dann empfehle ich immer, unsere Basic-Kurse zu besuchen, weil man dort eben erstmal so die Grundlagen des Yoga erlernt.
Hab ich gemacht.
Ja, super, ja. Ja, weil dann ist erstmal so der Boden geebnet und man hat eine gute Orientierung und wirft sich nicht in irgendetwas Fortgeschrittenes, weil sonst geht gleich wieder so ein Leistungsprogramm los, dass man denkt, was, linken Arm, rechts, wie? Und insofern ist das äußerst sinnvoll zu beginnen, weil man da auch Fragen stellen kann und das sehr pragmatisch gut aufbereitet ist, dass man so innerhalb mehrerer Sitzungen eine gute Grundlage kriegt. Dann gibt es Rücken-Yoga, was für alle hervorragend geeignet ist, die irgendwelche Beschwerden mit ihrem Rücken-, Nacken-, Schulterbereich haben, weil dann die Übungen entsprechend angepasst sind, dass sie besonders gut für den Rücken sind, eben Verspannungen lösen, gut aufrichten, mobilisieren, den Rücken stärken, die Mitte stärken. Dann gibt es Yoga für Schwangere und für nach der Geburt. Das ist auch was
Riesenthema.
Riesenthema bei uns, weil das natürlich wirklich, also so im Hinblick auf die Geburt enorm wichtig ist, wie gehe ich mit mir selber um, was gebe ich an mein Kind weiter, welche Geisteshaltung, aber auch eben, wie kann ich mich gut auf die Geburt vorbereiten, um das loslassen zu lernen und nach der Geburt eben auch wieder, das ist ja dann auch ein Abnabelungsprozess für die Mutter, wie komme ich wieder in meine eigene Kraft zurück und finde Halt und Sorge für mich selber, wenn ich so viel geben muss, wenn ich ein kleines Baby habe. Dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche von Anfänger bis fortgeschrittenen Kurse, verschiedene. Also, und dann gibt es noch was ganz Spannendes. Mhm. Es gibt Yoga und Stille, was ein Kurs ist, wo eben ein sehr klar vermitteltes Yoga-Programm mit Meditation verbunden wird, wo man eben erstmal in die körperliche Kraft kommt, um dann präsent genug zu sein, um die Meditation, also die Stille auch gut halten, aushalten zu können. Dann gibt es noch so Anti-Stress-Programme, das wäre Kraft und Ruhe oder restaurativ, also für alle, die so das Gefühl haben, sie stehen kurz vorm Burnout oder sind schon drin, um einfach auch erstmal die Batterien wieder aufzuladen. Und so kann jeder mit dem, was er so mitbringt, seinen Weg finden zum Yoga und kann zum einen eben mit den Lernen, mit den Befindlichkeiten umzugehen, aber eben so Schritt für Schritt wieder in die eigene Kraft zurückkommen.
Aber es gibt, genau, also das sind die inhaltlichen Anknüpfungspunkte. Es gibt darüber hinaus aber eben auch, also du hast jetzt von den Klassen gesprochen, die in Berlin gegeben werden, in ganz Deutschland. Für alle, die zuhören, ich würde es absolut empfehlen, auszuprobieren. Natürlich, man kann auch online mal alles machen. Und du hast jetzt von Dorinth gesprochen mit Unternehmen. Und also Unternehmen können tendenziell auch auf euch zukommen und sagen, Mensch, irgendwie, das hat mich jetzt inspiriert hier, das Gespräch. Kann ich nicht mal irgendwie ein paar Mitarbeiter in so einem ähnlichen Format, wie du das mit dem Hoffnungsträgerformat von Dorinth machst, auch mal Mitarbeiter zu dir schicken? Oder?
Genau, also es gibt einen großen Bereich, sind auch die Aus- und Weiterbildung. Und dass es eben eine komplette eigene Ausbildung auch gibt für Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen, die jetzt gar nicht unbedingt nur Yoga-Lehrer werden wollen, sondern die eben diese Qualitäten, über die ich eben gesprochen habe, in ihr Unternehmen tragen möchten. Und dafür haben wir eine eigene Weiterbildung und deswegen freue ich mich auch sehr, wenn der eine oder andere, der das jetzt hört, vielleicht überlegt, Mensch, das wäre doch toll für meine Personalleiterin oder so, ja. Dass, weil das wirklich sinnvoll ist. Und dann gibt es natürlich überall Retreats. Es gibt im kommenden Jahr ein spannendes Seminar auch zum Thema Präsenz. Also da kommen so meine Qualitäten als Yoga-Lehrerin, aber eben auch nochmal als Schauspielerin doch wieder rein. Also wie kann ich diese Haltung der Klarheit, des Gewahrseins auch in den Ausdruck tragen. Also wie kann ich wirklich präsent sein, auch in Verhandlungen, in Vorträgen? Wie trage ich meine Kraft in diese Welt auf eine gute, stimmige Art und Weise? Und das ist eben auch noch was. Also es gibt ein ganz breites Angebot von Aus-, Weiterbildung und eben die regulären Kurse. Und wer nicht in Berlin ist, es gibt viele der Kurse, werden eben auch als Hybridkurse angeboten. Das heißt, man kann sich auch von anderswo zuschalten.
Ja, also ich kann das nur spiegeln. Ich spreche ja sehr viel mit Unternehmern von großen Unternehmen auch und habe da viel Kontaktpunkte. Und ich muss schon sagen, die erfolgreichsten Unternehmer, die ich sehe, die auch nachhaltig erfolgreich sind, ich weiß nicht, ob die Yoga machen immer tatsächlich, weil ich sie nicht gefragt habe, aber die repräsentieren relativ viele Prinzipien, über die wir heute gesprochen haben. Und auch dazu kombiniert mit einer wirklichen, ehrlichen Leidenschaft für ein Thema und nicht, ich mache das jetzt, weil ich hier vielleicht schnell Erfolg haben kann, sondern das gibt sicherlich mal, dass man schnell Erfolg hat, aber wir werden es alle wissen, die es hören, in der Regel dauert's und man braucht ein Durchhaltevermögen und das kann man nur haben, wenn man die entsprechende Leidenschaft hat. Und auch für die Sportler hier, ich sehe ja auch viele unterschiedliche Sportlerbereiche und ich glaube, da kann man die Prinzipien der Yoga, wie das unsere deutsche Nationalmannschaft, die ja nicht immer vorbildhaft ist in den letzten Monaten, aber ich bin nach wie vor hoffnungsvoll, dass wir da nächsten Sommer anders drüber denken bei der EM, dass das auch nochmal für den einen oder anderen Sportler, der hier zuhört, vielleicht auch nochmal ein Impuls ist, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich mich nicht fürs Tenniscamp entschieden habe, sondern hier für die Sache vor einem Jahr. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht und mich dann auch, ich habe dann auch noch mein Tenniscamp später mal gemacht, aber die Reihenfolge war die richtige. Patricia, ich habe noch ganz viele Sachen hier auf dem Zettel, aber wir haben ja immer so das Prinzip, dass wir so gucken, dass wir in unter einer Stunde bleiben. Ich danke dir ganz recht herzlich an alle Zuhörer. Wer Kontakt zu Patricia haben möchte, gerne bei uns melden, dann stellen wir den gerne her. Ja, haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber du nickst. Und wer Ideen für Yoga-Formate hat oder für Themen, über die wir gesprochen haben, gerne jederzeit melden. Und dann wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute.
Das wünsche ich dir auch. Alles Gute.